Ja, liebe Geschwister, auch ich möchte euch ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen besonderen Gottesdienst an diesem Karfreitag. Ja, darf uns allen eine gesegnete Gemeinschaft wünschen mit unserem Herrn Jesus Christus. Wir haben ja vorhin in der Einleitung das 19. Kapitel des Johannesevangeliums gehört. Und da wird man ja auf den Psalm 22 gestoßen. Und diesen Psalm 22, den wollen wir heute Morgen einmal betrachten. Und zwar die Verse, die eben jetzt für den heutigen Tag wichtig sind. Und das sind die ersten 22 Verse. Also Psalm 22, sein Psalm Davids. Und da hören wir Folgendes. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich heule, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, so antwortest du nicht, und des Nachts schweige ich auch nicht, aber du bist heilig, der du wohnst unter dem Lobe Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen aus. Zu dir schrien sie und wurden errettet, sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und Verachtung des Volks. Alle, die mich sehen, spotten mein, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Es klage es dem Herrn, der helfe ihm und er rette ihn, hat er Lust zu ihm. Denn du hast mich aus meiner Mutterleib gezogen, du warst meine Zuversicht, da ich noch an meiner Mutter Brüsten war. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterleib an, du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Große Pfarren haben mich umgeben, gewaltige Stiere haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie auf gegen mich wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzen Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Denn die Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen, aber sie schauen und sehen ihre Lust an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, meine Einsame von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und errette mich von den Einhörnern. Ich will deinen Namen predigen, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Wir wollen nochmal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, bring du jetzt wirklich alle Angst und Zweifel beiseite. Gib, dass wir uns jetzt in rechter Weise auf dein Wort konzentrieren können, was du uns hier mit diesem Psalm 22 mitteilen willst. Und so wollen wir dich loben und dich preisen und dir von ganzem Herzen Dank sagen. Amen. Ja, liebe Geschwister, dieser Psalm 22 ist ja schon ein bemerkenswerter Psalm, weil er nämlich in einer unglaublichen Fülle und Dichte Karfreitag und natürlich auch Ostersonntag von ein und derselben Person gesehen werden. Nämlich von der Person, die eben Karfreitag und Ostersonntag in der Mitte steht. Nämlich von Messias, von Christus, von Jesus, von dem Sohn Gottes, von unserem Herrn. Und man kann sich jetzt auf verschiedene Wege diesem Psalm nähern. Man muss natürlich dabei aufpassen, dass man den Hauptweg nicht verpasst, Das heißt, dass man also das Eigentliche und Wesentliche nicht verpasst. Die einnähern sich auf dem Weg und landen sofort hier bei diesem ersten Vers. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und stellen sich dann die Frage, ja, gibt es das wirklich, dass Gott, der Vater, seinen Sohn da verlässt? Wie kann das sein? Ist das wirklich möglich? Und dabei landen wir bei dieser eindrucksvollen Berichterstattung beim Propheten Ezekiel, wo der lebendige Gott auszieht aus dem Tempel in Jerusalem, und zwar so bewusst, dass das auch dem Propheten Ezekiel klar wird, oder er das sogar zu verkündigen hat, dass der lebendige Gott jetzt diesen Ort, diese Nähe, die Gemeinschaft mit seinem Volk aufkündigt, ein Zeichen des Gerichts Gottes. Aber sie bleiben eben halt nur bei diesem ersten Vers da stehen. Nicht die anderen sagen, also wenn ihr diesen Psalm 22 an Karfreitag lest, dann bedenkt doch bitte, dass es ein Psalm aus dem Alten Testament ist. Ja, das ist natürlich richtig. Nun muss man diesen Menschen erwidern, dass das, was hier von einem Leidenden berichtet wird, was hier von einem Leidenden gesagt wird, das ist in aller Regel nicht von einem Normalsterblichen, von einem Normalleidenden also zu sagen. Weil andere benutzen einen Weg und fragen sich, ja, wie hat das Judentum diesen Psalm verstanden? Wo ist dieser Psalm in der Geschichte Israels irgendwo einzuordnen? Und dann hat man den Versuch gemacht, dass man diesen Psalm ein Stück weit dem Propheten Jeremia zuordnet, oder man hat zum Beispiel an Phasen gedacht, wo das Volk Israel also in ganz besonderer Weise gelitten hat. Und da denkt man sofort an das Buch Esther, an die Königin Esther, wo nach einer großen Dramatik die nochmal an einem ganzen bestimmten Tag mit der Hilfe Gottes eben diese große Wende geschafft hat. Andere gelangen beim König David selbst und fragen sich, wo hat der König David eigentlich das erlebt, was hier in diesem Psalm 22 beschrieben wird. Und da muss man sagen, bei allem Respekt für David, bei alledem, was er da wirklich durchlitten hat, trifft das aber wirklich nicht zu, was hier an Leiden, an Not, was da wirklich also beschrieben wird. Und selbst wenn man noch die restlichen Verse von diesem Psalm liest, und da geht es ja um das Ostergeschehen, das ist ja das Faszinierende, dieser Psalm, es ist sowohl ein Psalm der Passion als auch ein Psalm der Auferstehung. Aber selbst wenn man noch diese restlichen Verse lesen würde, da stößt man auf einiges, was eben auch nicht zu dem König David passt, wenn es zum Beispiel in Vers 28 heißt, dass sich zum Herrn bekehren werden aller Weltenden. Das trifft bestimmt nicht auf den König David zu. Und dann gibt es noch einen interessanten Weg, auf dem man sich diesem Psalm nähern kann. Und zwar, dass die großen alten Ausleger diesem Psalm 22 immer zusammen mit Psalm 23 und mit Psalm 24 gelesen haben. Was war deren Gedankengang? Und zwar, dass in diesen drei Psalmen der Herr in einer überwältigenden Art und Weise auftritt. Hier im Psalm 22 als der Leidende und der Gekreuzigte, beziehungsweise als der Auferstandene und der Verherrlichte, der dann die Seinen führt und leitet, auch durch schwierige Täler, im Bild gesprochen hindurch, Psalm 23, bis er dann, er, Jesus Christus, dann in all seiner Macht und Herrlichkeit in seine Welt einzieht. Das ist Psalm 24. Also das fand ich ganz interessant, diese Sichtweise der großen alten Ausleger. Und da nähern wir uns natürlich schon ein ganzes Stück wirklich diesem Hauptweg. Wenn man nämlich diesen Psalm 22 liest, dann wissen wir sofort, es ist natürlich ein Psalm Jesu Christi, und wir können diesen Psalm 22 nie lesen, ohne nicht im Neuen Testament zu landen. Und dieser Psalm 22 ist sozusagen die Grundlage wirklich für alle Passionsberichte im Neuen Testament. Alle vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, berichten davon, manche zitieren diesen Psalm noch mehrfach. Nicht das Verteilen, was wir auch gerade hier gehört haben, nicht das Verteilen und Loswerfen der Kleider, nicht das Schütteln der Köpfe und das Spotten über Jesus Christus und dieses selbst kann er sich nicht helfen und so soll Gott da eingreifen und vieles andere. All das finden wir schon hier in diesem Psalm 22. Dass man also wirklich sagen muss, dieser Psalm mich wird schon als erfüllt in Jesus Christus erwähnt. Bevor dieser Satz kommt, dass Jesus selbst wortwörtlich diesem Psalm 22 gesprochen hat. Davon geht man aus, dass er diesen Psalm 22 am Kreuz wirklich zitiert hat. Und ich denke, das ist natürlich schon unglaublich, nicht, dass circa 1000 Jahre vorher solch ein Text hier im Alten Testament steht, dass das dem David sozusagen als Geschenk mitgegeben worden ist, dass wirklich durch den Geist Gottes der David das also so hat hier aufgeschrieben. Und wenn man diesen Psalm 22 liest, dann hat man wirklich so den Eindruck, dass man also 1000 Jahre nach vorne gebeamt wird und mit diesem alttestamentlichen Text bei Jesus Christus landet, um das Jahr 30 außerhalb von Jerusalem auf diesem Hinrichtungsplatz, auf diesem Hügel Golgatha, wo dann alles beschrieben wird, was Jesus Christus also wirklich da erduldet hat, erlitten hat, wo er das im Grunde genommen wirklich selbst beschreibt, nicht seine psychischen Leiden, seine physischen Leiden, diese geistige Auseinandersetzung, nicht die dämonischen Angriffe, all das. Aber ich denke, das alles Entscheidende war dieses Gottverlassensein in diesem Moment an dem Kreuz. Also der Hauptweg, nicht dieses Psalm 22, ist Jesus Christus. So, nach diesen kurzen einleitenden Worten, was machen wir jetzt mit dem Text? Wie kann dieser Text auf uns wirken? Und das Erste ist, was hier natürlich abläuft, das ist natürlich ohne jede Parallele. Das hat es nicht mehr gegeben und das wird es auch nicht mehr geben. Und da stellt sich irgendwie natürlich die Frage, wenn man das so liest, ist dieser Text für unser ganz alltägliches Leben, wenn wir so in den nächsten Tagen oder nach Ostern wieder in unsere Alltagsgeschäfte hineingehen, ist das ein Text, der alltagstauglich ist? Das ist das Erste, worüber wir uns mal Gedanken machen wollen. Dann in einem zweiten Punkt, das fällt ja auch förmlich auf, dass dieses ein prophetischer Text par excellence ist. Gerade dieser Psalm 22. Und dann in einem dritten Punkt, dann erleben wir nämlich hier in diesem Psalm etwas, was wir an keiner anderen Stelle der Bibel mehr so sehen, nämlich wie sich der Herr Jesus Christus hier in der Ich-Form beschreibt. Also quasi diese Selbstdarstellung Jesu Christi, die Selbstdarstellung von seinem Ende, das werden wir an keiner anderen Stelle der Bibel mehr so finden, wie gerade hier in diesem Psalm 22. So wollen wir einmal diesen Text heute, morgen auf uns wirken lassen. Also das Erste, diese Frage nach der Alltagstauglichkeit dieses Textes, dieses Psalms. Ich meine, das ist ja nun von vornherein ein Text, ist ja nicht von vornherein ein Text, sage ich mal, den du jetzt liest und dann ist dir sofort klar, was du zu tun und was du zu lassen hast. Nicht, das ist ja nicht von vornherein ein Text, der sofort eine Anknüpfung in deinem Alltagsleben hat, mit dem du morgen sofort in aller Fröhlichkeit marschierst in die nächste Woche hinein. So ein Text ist das sicherlich nicht. Man könnte es jetzt auch so formulieren, dass man fragt, wer braucht denn solch einen Text im Alltag? Brauchst du diesen Text für die nächsten Tage, wenn du wieder in dein Alltagsleben hineinmarschierst? Ist dieser Text nicht viel, viel, viel zu weit weg? Oder nochmal anders ausgedrückt. Was machst du mit diesem Text zwischen Pandemie und den familiären Problemen? Nicht das ständige Zusammenleben jetzt, das verstärkte Zusammenleben innerhalb der Familie, dann eventuell Erziehungsprobleme mit deinen pubertierenden Kindern, dann die Probleme mit Homeschooling und Homeoffice. Was machst du mit diesem Text zwischen Pandemie und deiner Vereinsamung, zum Beispiel im Seniorenheim? Was machst du mit diesem Text zwischen Pandemie und deiner in deinem Existenzproblem. Mag sein, dass wir jetzt diese speziellen Probleme nicht haben. Es ist ja auch nur mal allgemein so gefragt. Was machst du jetzt mit diesem Text? Nicht, wir Menschen stehen ja immer so ein bisschen in der Gefahr, dass sich alles so um uns herum kreisen muss. Dass alles immer irgendwie alltagstauglich sein muss. Auch das Geistliche. Und jetzt erleben wir hier ein Geschehen, ein Ereignis, wo wir den Eindruck haben, das passt zunächst mal gar nicht so in das Normale, in das Alltägliche hinein. Wir alle kennen ja dieses berühmte Lied von Eleonore, Fürstin von Reuß. Wir sind durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß, doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh und sie schaffen und kommen und gehen, ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Bis heute, obwohl sicherlich ein uraltes Lied, aber immer noch zutreffend. Ich denke, diese wenigen Liedzeilen zeigen nicht, dass wir immer etwas Alltagstaugliches haben müssen, was uns hilft. Wenn es hier heißt, nicht, sie suchen nach Liebe, nach Ehre und Glück und das kannst du noch weiter ausführen. Nicht? Es muss also immer irgendwie etwas Alltagstaugliches sein, was uns wirklich hilft. Und jetzt haben wir hier ein Geschehen. Jetzt haben wir hier ein Ereignis. Und wir fragen uns, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Was passiert denn jetzt hier eigentlich? Eigentlich passiert hier etwas, was man nicht für möglich gehalten hat. Dass nämlich jetzt wirklich der Himmel nach unserer kleinen Erde greift. Dass jetzt wirklich Ewigkeit in unsere Zeit hineinkommt. Hier in diesem Psalm 22, und wenn wir ihn noch zu Ende lesen, nicht spüren wir wirklich etwas von purem Leben in diesem ununterbrochenen Sterben. Nicht, wir spüren hier wirklich etwas von dem Bleibenden, ja in dieser ständigen Vergänglichkeit. Nicht, hier greift jetzt wirklich der lebendige Gott nach dem Menschen und möchte ihn wirklich aus dem Banalen, aus dem Profanen, aus dem Vordergründigen, aus dem Primitiven herausholen. Und wir kennen ja diesen berühmten Vers, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Um dir ein paar Tipps zu geben, wie du 5 Jahre länger leben kannst oder wie du halbwegs durchkommst durch dieses Leben oder wie du möglichst schnell einen Platz an der Sonne ergattern kannst, wie du möglichst viel Spaß haben kannst oder wie du möglichst wenig Probleme haben kannst. Nein, nein, sondern wir wissen, wie dieses Wort weitergeht, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben und nicht verloren gehen. Darauf kommt es an, liebe Geschwister. Wenn du Himmel, wenn du Ewigkeit, wenn du wahres Leben, wenn du den Gott haben willst, wenn du Gott haben willst, dann liegst du an Karfreitag und natürlich auch an Ostersonntag richtig. Alles andere, Tipps, Ratschläge, Klaps auf die Schulter, bekommst du überall. Und deswegen ist das schon wirklich so faszinierend, diese Botschaft, die wir hier lesen, dass dein Leben wirklich dadurch, dass das geschehen ist auf Golgatha und hinterher natürlich die Auferstehung, dass dein Leben dadurch wirklich geadelt wird, dass der ewige Gott zu dir gesagt hat, ja, ich will, dass du für immer bei mir bist, ich will dir Ewigkeit schenken. Und Ewigkeit bedeutet eben nicht nur Zeitlosigkeit, sondern Ewigkeit hat auch einen qualitativen Aspekt, sondern es bedeutet Leben aus Gott, er gibt dir Anteil an ihm, das möchte der lebendige Gott. Und ich denke, je länger, liebe Geschwister, wir in dieser Botschaft leben, je länger wir in dieser Botschaft wirklich zu Hause sind, dann werden alle Dinge, die natürlich durchaus wichtig sind für unser Leben und auch notwendig sind und die wir auch tun müssen, aber es ist nicht mehr das, was unser eigentliches Wesen bestimmt, sondern wir stehen wirklich vor dem lebendigen Gott und beten ihn darüber an, dass er uns dieses Geschenk wirklich gemacht haben, dass wir im Glauben haben, ergreifen dürfen. Er hat mir meine Schuld vergeben. Er gibt mir wahres, echtes Leben. Ich werde eines Tages für immer bei ihm sein. So gesehen, liebe Geschwister, wenn ich mit diesen Gedanken in meine Alltagsgeschäfte hineingehen, also doch alltagstauglich dieser Text. Das Zweite, liebe Geschwister, ist, dass dieser Text wirklich ein hervorragender prophetischer Text ist. Denn in diesem Text wird ja zum Ausdruck gebracht, dass die Interpretation, also die Erklärung des Ereignisses vor dem Ereignis liegt. Das ist ja gerade der Clou. Wir Menschen wissen nicht, was morgen oder übermorgen sein wird und können dem natürlich auch nichts interpretieren. Das Normale ist so, wir erleben ein Ereignis und dann können wir es irgendwie auch erläutern, erklären und so weiter. Nicht? Und so ist es auch mit dem ganzen Geschehen um Jesus Christus herum passiert. Was hat man in den Jahrhunderten zurück, was hat man alles in dieses ganze Geschehen, besonders was die Kreuzigung anbetrifft, die Auferstehung anbetrifft, was hat man da alles hineininterlegt in allen möglichen Varianten, nicht mit allen Täuschungen, Verirrungen und Falschaussagen. Nur das Problem ist, dass uns schon jemand 1000 Jahre vorher detailliert gesagt und festgelegt hat, wie alles ablaufen wird, die Interpretation des Ereignisses vor dem Ereignis. Das ist, wie gesagt, dieser Clou. Und damit leistet sich der lebendige Gott etwas, was nur er kann. Aber damit macht er uns Menschen deutlich, euch Menschen ist komplett die Sache entnommen. Euch Menschen ist komplett diese Sache entnommen. Und das macht uns Menschen ja manchmal ein bisschen ärgerlich, weil wir ja so gerne die Dinge in der Hand haben wollen. Nicht? Wenn man uns so etwas nimmt, dann werden wir gleich so ein bisschen umgehalten. Aber wir sehen, die Weltplanung, die Erlösungsplanung, die Zielplanung, alles liegt wirklich in Gottes Hand. Ja, im Grunde genommen müsste man eigentlich so weit gehen und sagen, selbst wir liegen nicht in unserer Hand. So weit müsste man eigentlich wirklich gehen. Das ist für manche dramatisch, für andere ist es glücklich zu wissen, je nachdem, wie sie geistlich also gestrickt sind. Auf jeden Fall sehen wir ganz klipp und klar, Gott hat also mit seinem Sohn alles festgelegt vor allen Ewigkeiten. Was also da mit Jesus Christus da um das Jahr 30 passiert ist, was wir alles so kennen aus den Berichten, die Sache mit Herodes und mit Pilatus und mit den hohen Priestern und mit Judas und so weiter, all das ist bereits festgelegt, 1000 Jahre zuvor. Und liebevollerweise hat uns der Herr das schon 1000 Jahre vorher mitgeteilt, was er 1000 Jahre später vorhat zu tun. Das ist unser Herr. Aber mit dieser prophetischen Ansage leistet sich ja Gott noch etwas anderes, nämlich diese vorzeitige Setzung durch sein Wort ist ja eigentlich ein Grundprinzip Gottes. Da kannst du schon zurückgehen an den Anfang der Bibel, da wirst du also das schon erleben, dass das ein Grundprinzip des lebendigen Gottes ist. Er setzt das Wort vor das Ereignis. Das ist unser Herr. Und damit bringt er zum Ausdruck, dass er durch Worte Taten schaffen kann. Und da schauen wir jetzt zurück eben an den Anfang der Bibel, nämlich da heißt es klipp und klar, und er sprach, es werde, ... und es wurde, ... Kennen wir diesen Bericht. Also die eigentliche Steuerung des gesamten Universums geschieht durch das Wort. Er selbst ist das Wort und der aus Wort Taten macht, ist eben derjenige, der das bereits am Anfang also gesagt hat, und er sprach, es werde und es wurde. Und deswegen, liebe Geschwister, deswegen hängt ja auch seine Gemeinde ganz existenziell wirklich an der Autorität seines Wortes. Er sagt, was ist. Nicht, und das ist nicht leer, das ist nicht beliebig, das ist nicht zeitbedingt, das ist nicht diskutabel, das liegt fest. Ob uns das passt oder nicht, ob den Menschen das passt oder nicht. Aber so ist es. Gott kann das, was wir nicht können, Und er weiß, was morgen und übermorgen ist, und deswegen hat er auch die Planungshoheit. Das müssen wir also ganz nüchtern sehen. Aber, liebe Geschwister, mit dieser vorzeitigen Setzung des Wortes ist noch nicht das alles Entscheidende gesagt. Denn dieser lebendige Gott, der sich mit dir eingelassen hat, der sich dir offenbart hat als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem du begegnet bist, als du zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen bist. Dieser Gott ist treu. Das ist das alles Entscheidende. Dieser Gott ist treu. Und nur der Treue, der kann bereits 1000 Jahre vorher sagen, was er 1000 Jahre später vorhat zu tun. So, und jetzt merken wir schon, was auf uns dazukommt. Dass nämlich der lebendige Gott vor dir steht und sagt: Mein lieber Mensch, wenn ich so bin zu dir, wenn ich dir vertrauenswürdige Worte zu dir sage, dann erwarte ich von dir, dann fordere ich dich auf, dass du mir vertraust. Und mit Vertrauen gibst du dem lebendigen Gott wirklich die größte Ehre, dass du vor ihm stehst und sagst: Ja, Herr, ich vertraue dir. Ich verstehe zwar nicht alles, und ich durchschaue bei Weitem auch nicht alles, aber Herr, ich vertraue dir. Ich vertraue dir wirklich. Das ist das Wunderbare hier an diesem Psalm. Es ist ein prophetischer Text, wirklich par excellence. Nicht? Dass da jemand, der lebendige Gott, schon 1000 Jahre vorher sagt, was er 1000 Jahre später vorhat zu tun. Und jetzt das Letzte, was mich an diesem Psalm eben auch so fasziniert hat, so beeindruckt hat, das ist diese Selbstdarstellung oder diese Selbstbeschreibung Jesu Christi, speziell hier von seinem Ende. Dieser Psalm 22, wenn man den durchliest, das ist ja keine theologische Abhandlung. Diesen Psalm, den kannst du, oder das ist ein Text, da haben wir sogar in unserem Sprachgebrauch eine Formulierung für. Das ist ein Text, der einem unter die Haut geht, den du eigentlich nicht distanziert lesen kannst. Dieser Psalm 22 lebt eigentlich von dieser Selbstdarstellung Jesu Christi, speziell hier von seinem Leiden. Und wir haben es ja vorhin schon erwähnt, es gibt keinen solchen Text mehr, weder im Alten noch im Neuen Testament, wo wir diese Selbstdarstellung Jesu Christi erleben, wie er sich da in der Ich-Form beschreibt. Und wenn wir einmal dieses Leiden und Sterben Jesu Christi betrachten, anschauen, dann haben wir eine Menge Texte. Ja, richtig, wir haben eine Menge Texte, die uns da von außen berichtet werden. Wir haben die Berichte der vier Evangelisten von Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Wir haben die Berichte der Jünger. Wir haben die Perspektiven der Frauen. Wir haben die medizinische Fraktion des Lukas. Wir haben diese theologische Fraktion der hohen Priester und Schriftgelehrten, wir haben das römische Exekutionskommando. Alle berichten irgendwie über das, was sie gesehen haben, als Jesus Christus am Kreuz hing. Aber es sind alles Texte über Jesus Christus. Es ist kein Text von ihm selber. Und das ist das Faszinierende an diesem Psalm 22, dass es ein Text von Jesus Christus selber ist, was er da am Kreuz erlebt hat. Und wenn man sich wirklich mal die ganze Kreuzigung, ich meine, das wollen wir jetzt hier nicht ausschmücken, aber wenn man sich wirklich das mal intensiv durchliest, und es gibt ja Berichte über die Kreuzigung, was ein Mensch da wirklich alles erlebt, nicht, dann spürt man wirklich diese grenzenlose Not, sowohl in der psychischen, als auch in der physischen, als auch in der geistlichen Dimension, nicht wie das also hier, mit welcher Nüchternheit und mit welcher Klarheit und mit welchem Realismus das hier wirklich beschrieben wird, nicht was Jesus Christus da am Kreuz, was er da selbst erlebt hat. Und es sind ja im Grunde genommen, um das mal jetzt ein bisschen kurz zusammenfassen, es sind so drei besondere Aspekte. Es ist einmal diese trostlose Einsamkeit, die Jesus Christus da am Kreuz erlebt hat, die er wirklich an diesem Karfreitag bis ins Innerste spürte. Und er hat ja schon ein Stück weit davon gespürt, wenige Stunden zuvor in dem Garten Gethsemane. Da hatte er schon ein Stück weit von dieser Einsamkeit wirklich gespürt. Aber hier am Kreuz spürt er das wirklich im Innersten, diese trostlose Einsamkeit. Und wir müssen das auch so sehen, liebe Geschwister, diese trostlose Einsamkeit war für unseren Herrn umso schlimmer, als er nie, wirklich nie, auch nur ansatzweise diese Einsamkeit kannte. Ich und der Vater sind eins. Das war's. Ich und der Vater sind eins. Und jetzt dieser krasse Gegensatz: mein Gott, warum hast du mich also verlassen? Nicht in diesem Moment, als er das aussprach, hatte er keine vollkommene Gemeinschaft mit seinem Vater. Und warum war das nötig? Weil Jesus Christus beladen war mit unserer Schuld. Und nur so konnte die Schuld aus Gottes Sicht wirklich gesühnt, wirklich beseitigt werden. Und das ist ein ganz großer Unterschied zu allen anderen Religionen, dass der lebendige Gott eben keinen Fremden aufforderte, diese Sühne zu bringen, sondern dass er, Gott, der lebendige Gott, sich leistet, er leidet, dass diese Sühne höchstpersönlich in seinem Sohn Jesus Christus. Das ist also das Erste, diese trostlose Einsamkeit von Jesus Christus. Das Zweite ist das kommt ja auch ganz stark hier in diesem Psalm 22 zum Ausdruck, diese trostlose Feindseligkeit. Diese trostlose Feindseligkeit, nicht, die Jesus Christus dort ergriffen, nicht, wenn wir da lesen, nicht, dass die Menschen ihn mit Hohn und Spott überschütteten, dass sie ihre Sensationslust stillten, dass sie ihren Trieben wie unvernünftige Tieren folgten und dass sie ihren niederen Instinkten hemmungslosen Lauf ließen und dass sie die letzte Spur der Gottesfurcht abfiel und dass sie im Grunde genommen nichts mehr aufhielt. Nicht, und dann der dämonische Angriff. Nicht, die Hölle schien zu triumphieren. Sein ärgster Widerstand schien fast am Ziel zu sein oder schien nah am Ziel zu sein, aber wir wissen, es war nur ein kurzfristiger Pyrrhus-Sieg, das heißt, der sich letztendlich in einer Niederlage erwies. Aber liebe Geschwister, wie muss das Jesus Christus als vollkommener Mensch, wie muss Jesus Christus das empfunden haben? Wie muss er das empfunden haben? Und das Letzte ist, neben dieser trostlosen Einsamkeit und dieser trostlosen Feindseligkeit, ist diese trostlose Macht und Hilflosigkeit da am Kreuz. Man muss ja bedenken, oder sagen wir zunächst mal so, es wird ja jetzt hier in erschreckender Weise wird ja hier wirklich die Kreuzigung da beschrieben, was er da psychisch und physisch da wirklich durchgemacht hat. Und man muss immer auch noch bedenken, der Kreuzigung ging ja im Rahmen des Verhörs ja noch die Geißelung Jesu Christi voraus. Nicht, da kann man sich also vorstellen, furchtbarste Schmerzen, massive Behinderung der gesamten Atmung, Blutverlust, kaum Flüssigkeitsaufnahme, nicht, was weiß ich, Herzrasen, Herzschädigung, bis schließlich unser Herr starb. Also wie gesagt, wir wollen das jetzt nicht in aller Ausführlichkeit hier darlegen, nicht, also es ist schon grauenhaft, was unser Herr da wirklich durchgemacht hat. Und man fragt sich da wirklich, wie kann jemand so etwas erleben? Und vor allen Dingen, liebe Geschwister, jetzt kommt es, wie kann so etwas, was unser Herr da erlebt hat, wie kann das so gewaltig sein? Ich wage fast nicht zu sagen, wie kann das wunderbar sein für uns? Nicht wie. Und doch nur, indem wir wirklich begreifen, dass hinter diesem ganzen Geschehen, hinter diesem ganzen Ereignis wirklich diese tiefe, diese echte, diese umfassende, diese bedingungslose, diese konkurrenzlose, große Liebe Jesu Christi stand. Nicht diese Liebe hat den Herrn wirklich motiviert, diese Tat zu vollbringen. Und diese Liebe Jesu Christi ist wirklich komplett konkurrenzlos. Die kannst du gar nicht mehr steigern. Diese Liebe Jesu Christi. Und an dieser Liebe kommt man absolut nicht heran. Die Liebe zum Vater, die Liebe zu dir, die Liebe zu mir, die Liebe zu uns hat ihn wirklich dazu getrieben, diesen Weg also zu gehen. Und wenn wir so in das Neue Testament hineinschauen oder wenn wir uns so die Apostel anschauen, sie waren von dieser tiefen Liebe Jesu Christi wirklich erfasst. Denken wir an den Apostel Paulus. Er sagt in Galater 2, Vers 20, ich lebe, doch nun nicht ich, der Christus lebt in mir, denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Jesus, an den Sohn Gottes, und jetzt kommt es, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Oder denken Sie an Johannes, der als der Geliebte Jesu Christi genannt wurde. Oder denken wir an Petrus, ganz besonders an das Ereignis nach der Auferstehung Jesu Christi, diese Begegnung am See Genezareth. Da fragte Jesus den Petrus nicht, also wirst du mir jetzt künftig treu sein? Und ich hoffe, dass diese ganze Sache mit der Verleugnung, dass dir so etwas Ähnliches nicht mehr passieren wird. Sondern er fragte ihn dreimal, hast du mich lieb? Und die Antwort des Petrus war jedes Mal, Herr, du weißt. Nicht ich, aber selbstverständlich. Nein, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Also sie waren alle zutiefst ergriffen von dieser Liebe Jesu Christi. Und das Entscheidende ist, ja, das müssen wir auch so sehen, dass wir das Liebesbekenntnis zu Gott nicht gesprochen haben. Er liebte uns, als wir noch seine Feinde waren. Er liebte uns, als wir noch seine Feinde waren, sondern dass er das Liebesbekenntnis zu dir und zu mir gesprochen hat und immer noch spricht dieses Liebesbekenntnis zu uns an. Und diese Liebe, ja, sie ist so unbegreiflich, sie ist so gewaltig, sie ist so immens. Ja, du kannst sie im Grunde genommen nur immer Stück für Stück kannst du sie fassen und dir immer Stück für Stück da so eine Portion jeden Tag neu abholen von dieser Liebe Jesu Christi. Und ich denke, dass wir uns wirklich an dieser Liebe Jesu Christi wirklich erfreuen können, die natürlich auch bei jedem Einzelnen ganz unterschiedlich auch ankommt. Ja, das ist auch richtig, aber dass wir uns wirklich an dieser Liebe Jesu Christi erfreuen. Nicht mal spürst du, mal erfährst du seine Liebe, indem er dich durch ein Wort ermutigt und sagt, mach so weiter. Es kann aber auch andere Situationen geben. Nicht das andere Mal hast du wirklich versagt, bist ganz verzweifelt, aber dann spürst du auch die Hand Jesu Christi auf deiner Schulter, dass er dir sagt, war nicht gut, was du da gerade gemacht hast. Aber ich gehe trotzdem mit dir weiter, ich stehe trotzdem zu dir. Das nächste Mal kann sein, dass du in eine Situation hineinkommst, wo du Angst hast und Jesus Christus zu dir sagt, ja, ich verstehe das alles, fürchte dich nicht, aber ich gehe mit dir da durch. Und das nächste Mal denkst du vielleicht, dass du in deinen Erwartungen ganz weit zurückgeblieben bist, dass du enttäuscht bist, dass du gute Vorsätze hattest. Nicht? Und dann spürst du wieder diese Freude, dass du eben von der Gnade und von der Liebe Jesu Christi lebst und nicht von deinen Leistungen. Also du spürst diese Liebe natürlich ganz auf unterschiedliche Art und Weise. Aber dass wir uns wirklich an dieser Liebe Jesu Christi spüren. Ja, das war so dieses Faszinierende an dem Psalm. Man hätte jetzt natürlich auch einen entsprechenden Text nehmen können aus den vier Evangelien. Das wäre natürlich auch möglich gewesen. Aber vielleicht habt ihr schon gemerkt, ich liebe die Psalmen. Ich liebe die Psalmen, weil du irgendwie in dem Psalm immer wieder Jesus Christus entdecken kannst. Und das ist, was mich so unheimlich beeindruckt. Und das, ja, es kam eben hier in dem Psalm 20 so ganz besonders zum Ausdruck. Dass wir im Nachhinein eben doch erkennen können, dieser Psalm ist wirklich auch für unser Alltagsleben alltagstauglich. Und dass wir sehen dürfen, nicht dass dieser lebendige Gott wirklich in der Lage ist, durch Worten auch Taten folgen zu lassen. Und dass wir eben auch das sehen dürfen, wie sehr der Herr Jesus Christus uns wirklich geliebt hat und auch weiterhin liebt, dass er wirklich diesen schmerzvollen Weg also gegangen ist. Und darüber wollen wir unserem Herrn immer wieder die Ehre geben, wollen ihn loben, wollen ihn preisen, wollen als Gemeinde weiterhin treu diesen Weg mit unserem Herrn gehen, dass wir immer wieder auf ihn blicken, dass wir uns immer wieder zu ihm gehen, dass wir immer wieder mit ihm im Gespräch sind. Ja, dass unser ganzes tägliches Leben, so Tag für Tag, immer in dieser intensiven Beziehung mit unserem Herrn Jesus Christus steht. Nicht, da gibt es ja viele Möglichkeiten, nicht? Du, auch wenn du im Garten bist und machst irgendwas, du kannst immer mit deinem Herrn reden, du kannst immer ein kurzes Gebet sprechen, was dir gerade auf der Seele liegt. Also das ist so unheimlich wichtig, dass wir wirklich immer den ganzen Tag über wirklich mit unserem Herrn Jesus Christus, der uns so sehr liebt, dass wir wirklich mit ihm in Verbindung sind. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Und ich darf euch jetzt bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, unser Gott und unser Herr, Anbetung sei dir, dass wir dir nicht egal waren, dass du uns nicht in der irdischen Existenz gelassen hast. Wie dankbar sind wir dir von Herzen, dass wir dich haben, dass du wirklich vom Himmel gekommen bist und die Tür ganz weit aufgestoßen hast. Und danke für jeden Einzelnen, der sich freut, dass er Ewigkeit in seinem Leben hat. Danke, dass du treu und zuverlässig bist und dir gebührt wirklich unser ganzes Vertrauen. Und wir möchten dich so von Herzen bitten, dass wir wirklich zu Menschen werden und auch Menschen sind, die dir absolut vertrauen, die dir mehr vertrauen als allem anderen. Und wir wollen dir so von Herzen danken für deine unglaubliche Liebe und wollen dich darüber ehren mit unseren Liedern, mit unseren Worten, mit unseren Gebeten, mit unserem Gehorsam, mit unserem Schweigen, ja, mit unserem Reden, mit unserem Tun und mit unserem Lassen. Und so loben und preisen wir deinen herrlichen Namen.